Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer. Das Thema Koran und Gewalt und Islam und Gewalt ist ja ein Thema, was uns alle bewegt. Durch die Ereignisse des 11. September und dadurch, dass der Terrorismus nach Europa gekommen ist, ich möchte nur an die Anschläge in Madrid erinnern, ist das Thema sehr präsent in den Medien. Und die Frage, die wir heute Abend uns stellen, ist die Frage, ruft der Koran wirklich zu Gewalt auf? Ist der Koran ein Buch der Gewalt? Eine abschließende Bewertung kann man nicht geben. Und ich werde jetzt im Laufe des Vortrages, hoffe ich, dass Sie sehen werden, warum das so ist. Es scheint heutzutage, als habe der Fundamentalismus schon einen Sieg davongetragen. Immer mehr Menschen im Westen und leider mittlerweile auch in der arabischen Welt glauben, dass die Auslegung des Koran durch die fundamentalistischen Richtungen des Islams die eigentliche, die wahre Auslegung des Korans sei. Dabei wird aber die kulturelle Vielfalt des Islams und die lange Geschichte des Islams vollkommen beiseite geschoben. Die geschichtliche und auch die theologiegeschichtliche Entwicklung ist aber äußerst wichtig, um die Entwicklung und den Inhalt des Korans zu verstehen. Und es werden leider immer wieder einzelne Verse aus dem Koran herausgenommen und aus ihrem Zusammenhang gelöst und als praktische Anweisung für das Handeln genommen. Und dann gibt es sogenannte Experten, auch in Diskussionen, die Verse aus gewissen Suren herausnehmen und sagen, jetzt schaut doch her, hier ruft doch der Koran eindeutig zur Gewalt auf. Aber Sie müssen immer bei dem Koran auch den Gesamtzusammenhang, den Kontext eines Verses betrachten. Und diese Methode, die die Kritiker des Koran anwenden, ist letztendlich auch die Methode der Fundamentalisten. Denn die Fundamentalisten tun nichts anderes, als Verse aus dem Koran herausnehmen, aus dem Zusammenhang zu nehmen und hinzustellen und sagen, das ist das, was der Koran sagt. Deshalb kommen Fundamentalisten und ihre Kritiker in einem überein, dass sie den Koran wortwörtlich nehmen und die gesamte Auslegungstradition und auch die Entwicklung des Koran beiseite lassen. Will man die Frage des Zusammenhanges von Gewalt und Koran allerdings angemessen betrachten, so muss man zunächst sehen, was eigentlich die Grundbotschaft des Korans ist. Und wenn man das betrachtet, wird man schnell feststellen, dass die Grundbotschaft des Korans eben nicht die Gewalt ist, sondern dass der Mensch vor Gott steht und der Mensch sich vor Gott verantworten muss. Der Göttinger Islamwissenschaftler Professor Tilman Nagel hat ein sehr wichtiges Buch geschrieben, und sein Buch nennt sich Die Heilsbotschaft des Koran und seine Konsequenzen. Und ich möchte mich in meinem Vortrag teilweise auf dieses Buch berufen. Denn bevor wir das Thema der Frage der Gewalt behandeln, müssen wir zunächst fragen, was ist denn der Koran überhaupt? Wie sieht es aus mit dem Propheten Mohammed? Welche Entwicklung gibt es? Und erst wenn wir versuchen zu verstehen, was die Kernbotschaft des Koran ist, können wir uns auch der Frage der Gewalt nähern. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man zunächst einmal ohne Emotionen an das Thema herangeht und sich sachlich informiert. Gerade im Dialog der Religionen ist die Emotion ein sehr schlechter Ratgeber, weil man sich sehr schnell hochschaukelt und mit den Emotionen auch gewisse Vorurteile bedient werden. Aber das soll eben gerade nicht geschehen. ein Grundproblem. Nun, der westlichen Vorstellung ist es, dass man gesagt hat, der Koran ist ja eigentlich gar keine neue Religion, sondern der Islam ist, und ich zitiere mal kurz aus Tilman Nagel, der Islam ist keinesfalls, wie häufig behauptet wird, eine aus jüdischen und christlichen Elementen zusammengesetzte Religion. Über Jahrzehnte wurde in Koranforschung eben gesagt, der Koran ist doch nichts anderes als eine Zusammenmischung von jüdischen und christlichen Vorstellungswelten durch Mohammed, der weder das Judentum noch das Christentum richtig gekannt und verstanden hat, sondern der hat etwas zusammengemixt und das ist dann der Koran und der Islam geworden. Wenn man schon diese Grundvoraussetzung macht, liebe Zuhörer, kann man überhaupt nicht verstehen, um was es im Koran und im Islam geht. Und wenn man sich mit einer anderen Religion oder auch mit einem anderen philosophischen System auseinandersetzt, muss man zunächst versuchen, den inneren Zusammenhang zu verstehen. Und versuchen, den inneren Zusammenhang zu verstehen, heißt nicht, dass man irgendetwas schönreden will oder irgendwas entschuldigen will, sondern es geht darum, das andere erstmal zu verstehen. Und das sagt auch der heilige Thomas. Der heilige Thomas sagt, Distinctio, die Unterscheidung ist wichtig. Zunächst erstmal die Dinge kennenzulernen, zu entscheiden und dann zu beurteilen. Und deshalb möchte ich jetzt in einem ersten Teil kurz auf den geschichtlichen Hintergrund eingehen. Die Situation in Mekka, in die Mohammed hineingeboren wird, ist gekennzeichnet durch den Polytheismus. Die Kaaba in Mekka, dieser schwarze Stein, Sie kennen ihn alle, ist ein Stein, der schon vor dem Islam in Mekka vorhanden war. Und um diesen Stein herum war eine Kulthütte oder ein Kultbau gemacht und in diesem Kultbau waren mehrere Idole und Götzen aufgestellt. Und die Mekkaner machten dadurch Gewinn, dass alljährlich ein großes Pilgerfest stattfand, in dem viele Pilger nach Mekka kamen und die jeweiligen Idole und Götzenbilder verehrt haben. Und diese Situation des Polytheismus war eine Situation, die nicht nur Mohammed gestört hat, sondern eine Situation, die auch andere Weise und Gelehrte gestört haben und die schon gesagt haben, kann denn der Sinn darin bestehen, Götzenbilder zu verehren oder sind diese Götzenbilder nicht nur hohle Körper? Und diese Gottsucher hießen Hanifen. Und diese Hanifen sind Menschen, die schon den Gedanken des Monotheismus in sich getragen haben und gesagt haben, es kann doch eigentlich nur einen Gott geben und dieser eine Gott wird nun in verschiedenen Götzen verehrt. Aber diese Götzenbilder sind nur Abbilder. Sie sind überhaupt nicht der Gott, sondern sie sind eigentlich nichts. Denn der große Gott, der Schöpfer, lässt sich nicht bildlich darstellen. Ich kann keine Götze, kein Bild schaffen, was die Unermesslichkeit des Schöpfers darstellt. Und so war auch Mohammed davon getrieben. Mohammed fragte nach dem Sinn des Lebens und dem Sinn des Seins und der Existenz. Und er konnte sich eben nicht mit den Antworten zufrieden geben, die ihm ein oberflächlicher Kult gegeben hat. Also, die eine Situation ist die Situation des Polytheismus. Auf der anderen Seite ist es die gesellschaftliche Situation. Mohammed, dessen Eltern früh verstorben sind und der dann von seinem Onkel aufgezogen wurde, hat selber als Weise erlebt, was es heißt, in einer Gesellschaft, die nur auf Gewinn orientiert ist, zu leben. Er hat erfahren, dass er höchstwahrscheinlich um das Erbe seines Vaters gebracht wurde und auf das Gutdünken anderer angewiesen war. Und er hat gesagt, kann eine Gesellschaft existieren, die so ungerecht ist, die nicht in der Lage ist, die Armen, die Ausgegrenzten und die Witwen und Waisen zu schützen. Und so ist mit der Auffassung Mohammeds auch die soziale Gerechtigkeit verbunden, dass er gesagt hat, der Mensch, der vor Gott lebt, muss eben auch in einer Verantwortung leben. Nun habe ich schon erwähnt, dass Mohammed Gottsucher war. Er war jemand, der tief bewegt war von der Suche nach Gott und nach dem Sinn des Lebens. Und wenn man schon diesen Moment leugnet und sagt, er wäre besessen von irgendwelchen Dingen oder er hätte immer epileptische Anfälle gehabt, in denen er etwas äußert, wer schon von dieser äußeren Sicht herangeht, versteht überhaupt nicht, was das Kernanliegen Mohammeds war. Und wie gesagt, es geht noch gar nicht darum zu sagen, es ist richtig oder falsch, aber wir müssen versuchen zuerst zu verstehen, was war denn das Anliegen? Und das Anliegen war eben die Frage nach dem Sinn. Und in den ersten Offenbarungen, die der Prophet bekommen hat und erhalten hat, die ihn, wie er selber sagt, geschüttelt haben, bewegt haben, die ihn in Selbstzweifel gezogen haben, offenbart sich ihm, dass Gott, der eine und einzige Gott, der Schöpfer von allem ist. Gott ist der Schöpfer von allem. Und alle Götzenbilder und alle Götzen, die in Mekka verehrt sind, sind letztendlich nichts. Sie sind nichts, weil sie die Größe Gottes gar nicht darstellen können, denn dieser Gott ist überhaupt nicht darstellbar. Er übersteigt alle Größe, aber er offenbart sich uns in der Schöpfung. Gott zeigt sich uns in der Schöpfung und in den Geschöpfen, die er geschaffen hat. Und so ist das ein erster Durchbruch, dass Mohammed offenbart wird, der Gott ist ein einziger Gott. Und es gibt nur den einen Gott und dessen Name ist Allah. Und Allah ist das arabische Wort für Gott, für den Gott. Und es kommt ein zweites Moment hinzu, dass dieser Gott ein Gott ist, der ein ethisches Moment, ein moralisches Handeln vom Menschen verlangt. Der Mensch, der alles von Gott empfangen hat, muss nach seinem Leben für sein Leben vor Gott Rechenschaft abgeben. Er muss sich rechtfertigen für Gott und für sein Handeln. Und das setzt ja voraus, dass es ein ewiges Leben gibt, ein Leben nach dem Tode. Und die Mekkaner glaubten nicht an ein Leben nach dem Tode. Sie sagten, wie soll das sein? Was soll das sein? Wir sehen doch, wenn ein Mensch stirbt, dann vergeht er. Von ihm bleibt nichts mehr übrig. Wie soll der Mensch weiter existieren? Aber Mohammed sagt, der Mensch lebt weiter, er lebt weiter vor Gott und er muss Gott Rechenschaft ablegen. Wie nun die genaue Existenzform des Menschen ist, bleibt zunächst im Dunkeln. Und Mohammed warnt vor dem drohenden Gericht, was kommen wird. Und er sagt zu den Mekkanern, ihr müsst euch zu dem einen Gott bekennen, ihr müsst eure Götter wegräumen, bekennt euch zum einen Gott und handelt ethisch, moralisch, wie es der Gott von euch verlangt, denn ihr müsst eines Tages Rechenschaft für euer Handeln ablegen. Und dann werden eure Taten auf der Waage gemessen. Und dann werden auf der einen Seite die guten Taten sein und auf der anderen Seite werden die schlechten Taten sein. Und Gott wird darauf schauen, nach welcher Richtung diese Waage austendiert. Und diejenigen, die schlecht gehandelt haben, werden dafür bestraft und die Menschen, die gut gehandelt haben, werden für ihre Taten belohnt. Nun hat dieser Kampf gegen den Monotheismus in Mekka zunächst überhaupt keine Befürworter gefunden. Denn mit dem polytheistischen Kult in Mekka konnte man gut Geld verdienen. Es kamen ja nicht nur zu den Wallfahrtsfesten, sondern auch zu anderen Festen Gruppen nach Mekka, die die jeweiligen Götzenbilder verehrt haben. Es war also ein Gemisch von religiösem Handeln, von wirtschaftlichen Interessen und vielen anderen Interessen, die es eigentlich verboten haben, sich Mohammed anzuschließen, weil man damit natürlich eine einträgliche finanzielle Quelle selber abgeschafft hätte. Und die Mekkaner sagten zu Mohammed: Wenn du doch wirklich der Gesandte Gottes bist, dann tu doch Wunder. Tu doch Wunder, wie sie aus anderen Religionen berichtet werden. Tue Wunder und wir können sehen, dass du der Gesandte Gottes bist. Und da sagt Mohammed: Ich tue keine Wunder, weil durch Wunder noch nie jemand zum Glauben gekommen ist. Und wenn es ein Wunder gibt, dann ist das Wunder der Koran. Nämlich die Suren, die Verse, die mir offenbart worden sind. Sie sind von einer derart vollkommenen Schönheit der Sprache, dass sie die Menschen gar nicht machen können. Denn im alten Arabien standen die Dichter in sehr hoher Meinung. Und es gab immer wieder Dichterstreitigkeiten und die schönsten Gedichte der Dichter wurden prämiert und wurden in den Kultraum um die Kaaba aufgehangen. Die Dichtkunst und die Sprache standen in sehr hohem Ansehen. Und für Leute, die kein Arabisch können, ich kann es im Übrigen auch nicht, die kein Arabisch können, können eben gar nicht erfassen, welche Dimension diese Sprache hat. Und der Kölner Islamwissenschaftler Navid Kermani hat in seinem Buch Die Schönheit Gottes, die ästhetische Dimension des Koranes, gerade darauf hingewiesen. Aber Sie können es auch mal selbst ausprobieren. Es gibt ja mittlerweile den Koran auch auf CDs und auf Kassetten. Hören Sie sich mal dieses Rhythmische an, diesen fast Sprechgesang. Auch wenn man die Worte nicht versteht, so merkt man, dass dort ein gewisser Rhythmus ist, der den Menschen anspricht. Und Mohammed sagt: Das, was ich euch übermittle, das ist von Gott. Und forderte die Dichter auf: Erdichtet doch mal Verse, die in der Schönheit ähnlich sind wie das, was ich euch offenbare. Und nun kommen wir zur Frage: Was ist denn der Koran überhaupt? Der Koran ist nach Auffassung der Muslime das direkte Wort Gottes. Das direkte Wort Gottes, das dem Propheten stückweise durch den Engel Gabriel übermittelt wurde. Und wie der Koran sagt, es gibt ein wohlverborgenes Buch im Himmel. Wir würden vielleicht sagen, den Urkoran, der bei Gott ist. Und dieser Urkoran wurde nun in jeweiligen kleinen Abschnitten dem Propheten übermittelt. Und zwar dem Propheten übermittelt über einen längeren Zeitraum in Mekka und Medina. Und in diesem Koran offenbart sich Gott endgültig. Er offenbart sich endgültig, auch das müssen wir begreifen. Nach Auffassung Mohammeds und der Muslime ist der Koran die endgültige und abschließende Offenbarung Gottes. Und Mohammed ist lediglich, müssen wir sagen, der Prophet oder im Arabischen Rasul, der Gesandte. Mohammed ist der Gesandte Gottes, dem der Koran offenbart wurde und der diese letzte Offenbarung den Menschen übermittelt hat. Aber Mohammed ist reiner Mensch. Er ist ein begnadeter Mensch, aber er ist Mensch. Und deshalb ist es falsch, wenn wir, wie das auch lange Zeit üblich war, die Muslime Mohammedaner genannt haben, weil wir das mit dem Christentum parallelisiert haben. Aber Muslime glauben nicht an Mohammed, sondern sie glauben Allah und daran, dass sich dieser Allah im Koran selbst offenbart hat. Und dieser Koran weist nun darauf hin, dass Mohammed keine neue Religion gründet, sondern der Koran sagt, es gibt eine Religion der Menschen, die ganz ursprünglich ist und die Gott auch schon offenbart hat. Zunächst hat Gott diese Religion dem Adam offenbart. Also der erste Muslim ist nicht Mohammed, sondern ist schon Adam. Und es gibt eine Abfallsgeschichte von Adam bis zu Noach. Und bei Noach sieht Gott, dass die Welt so schlecht ist und die Welt wird vernichtet und Gott versucht einen Neuanfang. Und diesen Neuanfang versucht Gott mit Abraham. Abraham, der uns ja auch aus der jüdischen Religion bekannt ist. Und nach islamischer Religion hat Abraham den Kultort in Mekka gegründet. Der Kultort in Mekka wurde von Abraham gegründet, um den wahren Kult einzusetzen. Den wahren Kult, wie er vor Gott gefällig ist. Und diesen Kult hat Abraham eingesetzt. Aber die Menschen sind von diesem Kult wieder abgewichen. Und Gott sandte Propheten. Er sandte den Prophet Mose. Und Mose übergab die Schriften. Aber die Juden bekamen die Schriften und die Offenbarung Gottes und sie verfälschten sie und wichen wieder von dem Weg Gottes ab. Und so sandte Gott auch den Propheten Jesus. Auch Jesus wurde gesandt mit der wahren Offenbarung Gottes, aber auch die Christen wichen wieder davon ab. Ja, sie haben sogar Jesus selbst zu Gott gemacht. Schirk nennt sich das, eine Beigesellung. Die Christen waren nicht in der Lage, den reinen Gottesglauben, den ihnen Jesus offenbart hat, zu behalten, sondern sie haben Jesus selbst vergöttlicht und haben sich damit ein Götzenbild geschaffen und sind abgewichen. Auch das müssen wir in Erinnerung behalten, dass Muslime Maria als die Mutter Jesu anerkennen und auch Jesus als Propheten anerkennen, aber er ist nur Prophet. Und die Botschaft, die Jesus den Menschen übermittelt, ist der reine Gottesglaube, der Monotheismus. Und die Menschen machen Jesus selbst zu einem Gott und weichen damit von der eigentlichen Botschaft Jesu wieder ab. Vielleicht wird es Ihnen jetzt auch schon begreiflich, warum der Koran immer wieder auf das Bilderverbot hinweist. Der Koran verweist auf das Bilderverbot, weil er sagt, sobald sich die Menschen ein Bildnis schaffen, verehren sie dieses Bildnis. Sie verehren nicht mehr Gott selbst, sondern die Menschen glauben, diese von ihnen gemachte Götze, dieses Bildnis sei schon Gott. Und da sagt der Koran, das geht nicht. Das Einzige, was wirklich verehrt werden darf, ist Gott. Also, Mohammed wurde offenbart im Koran, es gibt nur einen Gott. Und diesem Gott muss sich der Mensch unterwerfen. Und Islam bedeutet die Ausrichtung des ganzen Menschen auf Gott. Der Mensch soll sich mit allem, was ihn innerlich bewegt, auf Gott ausrichten. Und derjenige, der das tut, der sein ganzes Leben auf Gott ausrichtet, der ist eben der Muslim. Und deshalb gibt es auch das Alkoholverbot im Koran, weil der Koran sagt, derjenige, der Alkohol trinkt und seine Sinne benebelt, der verliert Gott aus dem Auge. Er ist, wird mir vielleicht sagen, beschwipst und schaut jetzt etwas anderes an, wendet sich ab zu irgendwelchen Dingen und verliert die Gebote Gottes aus den Augen. Und deshalb gibt es das Alkohol- und Drogenverbot im Koran, weil der Koran sagt, nehmt nicht diese Dinge, denn sie lenken euch von Gott ab. Nun, wenn Sie feststellen, und den Koran aufschlagen, sehen Sie ja, dass der Koran im Gegensatz zur Bibel keinen fortlaufenden geschichtlichen Text enthält, sondern dass der Koran nach Suren geordnet ist. Und nicht schon unter Mohammed, sondern erst später, wahrscheinlich unter dem Nachfolger Umar und Uthman, ist der Koran erst gesammelt worden. Und die Suren sind zusammengesammelt worden und sind dann im Koran der Länge nach geordnet worden. Die kürzeste ist ganz am Anfang, die eröffnete. Dann kommen die längeren Suren und zum Ende des Koran hin werden die Suren immer kürzer. Nun, war schon früh die islamische Koran-Hermeneutik und Exegese eigentlich etwas unzufrieden mit dieser Anordnung, weil sie gesagt haben, jetzt sind alle Suren zusammengefasst, aber wir müssen noch eine genauere Unterscheidung machen, nämlich um die Suren wirklich zu verstehen, muss man eben verstehen, ob die Suren in Mekka oder in Medina geoffenbart worden sind. Zu welchem Zeitpunkt sind die Suren geoffenbart worden? Was war das Ereignis für die Offenbarung? Und was ist der wirkliche Inhalt der Offenbarung? Denn man hat schon schnell gesehen, wenn man den Koran ohne eine gewisse Tradition nimmt und einfach so liest, gibt es gewisse inhaltliche Widersprüche. Ein Widerspruch im Koran, der allerdings nicht gelöst ist und auch heute kaum zu lösen ist, ist nämlich die Frage, auf der einen Seite gibt es Stellen im Koran, die sagen, jeder Einzelne ist für sein Handeln vor Gott verantwortlich. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, nach seinem Tode, bei dem großen Gericht, werden seine Taten in die Waagschale geworfen und es wird sich zeigen, ob er jetzt gut war oder böse war. Und auf der anderen Seite gibt es Textstellen im Koran, die sagen, denjenigen, die dem Koran und dem Islam nicht folgen, den hat Gott das Herz verschlossen und die Ohren verschlossen. Das heißt, sie sind ja eigentlich gar nicht schuldig dafür, dass sie dem Koran nicht folgen, weil es von Gott so gewollt ist. Diese beiden Aussagen stehen im Koran letztendlich unvermittelt nebeneinander. Und auch hier hat die Koranexegese auf islamischer Seite seit Jahrhunderten gearbeitet, aber noch letztendlich kein endgültiges Ergebnis gefunden. Doch fassen wir jetzt nochmal zusammen. Der Koran ruft zunächst auf zur Hinwendung zu Gott. Der einzelne Mensch soll sein Antlitz zu Gott hinwenden. Der Mensch steht nach seinem Tode vor einem individuellen Gericht. Und in diesem Gericht muss er Rechenschaft ablegen über seine guten und schlechten Taten. Und damit gibt es auch ein Leben nach dem Tod. Und Gott, wie er sich im Koran eigentlich darstellt, ist der barmherzige Schöpfer. Denn jede Sure wird eröffnet mit dem Ausspruch, Gott, der Barmherzige, der Allerbarmer. Und Gott erbarmt sich den Menschen und er warnt sie immer wieder vor ihren schlechten Taten, letztendlich auch mit dem Koran und sagt, folgt mir, unterwerft euch, denn das Eigentliche, was ich von euch will, ist euer Heil. Denn die Kernaussage des Koran bleibt auch, dass Allah, Gott, das Heil der Menschen will. Gott ist nicht daran interessiert, die Menschen zu verdammen, zu verfluchen oder in die Hölle zu schicken, sondern Gott ist am Heil der Menschen interessiert und sendet ihnen deshalb dieses heilige Buch, damit die Menschen dieser Anrufung Gottes folgen. Nun, die Botschaft, die der Prophet in Mekka verkündete, kam also in Mekka nicht an und der Prophet sah sich gezwungen, auszuwandern. Und der Prophet wanderte nach Medina aus. Und in Medina nun gründet der Prophet, das ist jetzt alles sehr verkürzt aus Zeitgründen, gründet der Prophet eine Gemeinschaft. Und hier kommt es jetzt dazu, dass sich eben die Religion mit Sozialem und Gesellschaftlichem und Politischem vermischt. Die Gemeinschaft, die Mohammed gründet, ist eine Glaubensgemeinschaft, sie ist aber auch eine Sozialgemeinschaft und eine politische Gemeinschaft. Und wenn Sie nun zu Hause mal den Koran aufschlagen sollten, sehen Sie schon an den geoffenbarten Suren, können Sie schon fast erkennen, ob die in Mekka oder in Medina geoffenbart worden sind. Die mekkanischen Suren sind sehr kurze Suren. Sie sind Suren, wo darauf hingewiesen wird, der Mensch soll sich zu Gott bekehren und umkehren. Sie sind erfüllt von einer gewaltigen Sprache. Während die Suren in Medina, die offenbart werden, schon sehr viele gesellschaftliche Hinweise geben, wie das Erbe aufzuteilen ist, wie die Eheschließungen zu vollziehen sind und wie die Gemeinschaft zu organisieren ist. Aber ganz wichtig ist von Anfang an das soziale Element. Sie haben vielleicht schon alle gehört von der Almosensteuer, Zakat. Die Almosensteuer, die der Muslim abgeben muss an die Gemeinschaft. Und mit dieser Steuer sollen Arme, Witwen und Waisen Unterstützung bekommen. Und auch diese Steuer, Zakat, Almosensteuer, ist eine Steuer, die der Mensch abgeben soll und die den Menschen immer wieder daran erinnern soll, dass alles, was er hat, er von Gott bekommen hat. Und er soll das, was er von Gott bekommen hat, weitergeben. Großherzigkeit und Großmütigkeit sollte ein Kennzeichen eines jeden Menschen sein. Und etwas oder vieles davon finden Sie auch noch heute, wenn Sie in arabische und muslimische Länder reisen und Sie irgendwo zu Gast sind, dann hat der Gast eine besondere Ehre, eine besondere Würde und ihm soll das gegeben werden, was der Muslim selber von Gott empfangen hat, das soll er weitergeben und den anderen Menschen geben. Aber nun stellt sich plötzlich die Frage, wenn der Koran die Offenbarung Gottes ist und eine Offenbarung ist, die allen Menschen nur Wohl will und Gutes will, warum gibt es so viele Menschen, die sich nicht dazu bekehren? Warum gibt es so viel Widerstand gegen den Koran, gegen den Propheten und den Islam? Und an dieser Stelle, nach dem verlangen Vorlauf, kommt nun die Frage der Gewalt auf. Was mache ich mit Menschen, die sich nicht zur wahren Religion bekennen? Ein ganz heikles Problem. Und ein Problem, was wir noch genauer aufschlüsseln müssen. Und zwar habe ich dieses Problem nochmal in 5 Unterpunkte gegliedert, von denen ich dann 2 allerdings nur noch genauer besprechen werde. Es ist einmal die Frage der Gewalt gegen Polytheisten. Was mache ich mit Menschen, die sich nicht zum Monotheismus bekennen wollen, sondern die weiterhin irgendwelche Götzenbilder verehren und die es nicht schaffen, diese Götzenbilder und diese Anbetung hinter sich zu bringen und weiterhin dem Gott, dem einzigen Gott, die Gefolgschaft verweigern. Und da ist die Aussage des Korans, diese Menschen haben ihr Leben verwirkt. Sie haben ihr Leben verwirkt, weil sie sich weigern, die Botschaft anzunehmen. Das ist jetzt schon sehr hart, aber es gab einen existenziellen Kampf zwischen Monotheismus und Polytheismus. Es gibt ja heute die Untersuchungen von Jan Assmann, der immer geschrieben hat, der Monotheismus als die Eingottverehrung ist die Religion, die Intoleranz gebracht hat. Und er möchte damit darstellen, dass die monotheistischen Religionen immer in sich das Gewaltpotenzial tragen. Dieser Ansatz hat eine gewisse Berechtigung, denn in allen monotheistischen Religionen geht es ja nicht um eine einfache Wahrheit schlechthin, also nicht um eine mathematische Wahrheit, 2 plus 2 ist 4, sondern in allen monotheistischen Religionen geht es ja um eine individuelle Heilswahrheit. Das heißt, die Menschen sollen diesem Weg folgen, weil nur dieser Weg sie zum Heil führt. Und das ist das große Problem. Ein Problem, mit dem sich auch das Christentum auseinandersetzen musste. Meine Vorgänger, der Herr Angenen, hat ja auch diesen Vortrag gehalten. Was habe ich mit Christen gemacht, die sich nicht zum Christentum bekannt haben? Sind die verdammt? Also eine Frage, die schon stimmt. Aber wir dürfen jetzt nicht die Schlussfolgerung ziehen, als seien die polytheistischen Religionen tolerante Religionen gewesen. Auch die polytheistischen Religionen haben das gleiche Gewaltpotenzial wie die monotheistischen Religionen. Also man darf es hier sich nicht so einfach machen. Und die Frage der Auseinandersetzung war eben die Frage der Kampf zwischen dem Polytheismus und dem Monotheismus. Welche Form wird überleben? Und in diesem kämpferischen Auseinandersetzung, die Mohammed mit den in Mekka verbliebenen Polytheisten hatte, wird eben diese Sure offenbart, die gesagt, Polytheisten müssen sterben. Und hier kommen wir schon zu einem Punkt, wo ich sage, man muss auch diese Sure eben in ihrem geschichtlichen und hermeneutischen Zusammenhang sehen. Und die zweite Gruppe, die ich ansprechen möchte, sind eben die Juden und die Christen. Die Juden und die Christen und auch die Zoroastrier. Der Zoroastrismus ist eine hochkomplizierte Religion mit ganz ausgefeilten Kult- und Opferritualen. Aber diese Religion wird auch im Koran erwähnt und gilt, also nicht im Koran, sie wird angedeutet im Koran und sie gilt bei den Muslimen als Besitzer der Schrift. Und diese Besitzer der Schrift gelten für Muslime als Monotheisten. Juden, Christen und auch Zoroastrier gelten als Monotheisten. Die Christen mit gewissen Einschränkungen, die Christen eben, weil sie sagen, Gott ist dreifaltig und Gott Vater wird Jesus als Sohn, als Schirk beigeordnet oder beigesellt. Aber sie sagen, sie haben ja das Buch empfangen und im Buch steht ja die eigentliche Wahrheit und deshalb werden die Christen auch zu den Monotheisten gezählt. Und diese Monotheisten dürfen ihre Religion beibehalten. Diese Monotheisten dürfen nicht gezwungen werden, zum Islam überzutreten, weil sie ja Besitzer des Buches sind. Nun gibt es aber trotzdem Kämpfe, vor allem zwischen Juden und Muslimen. Und es gibt da auch ein sehr dunkles Kapitel, wo eine ganze Gruppe von Juden in Medina ermordet wurde. Und auch hier wieder, ohne das zu rechtfertigen. Die sich gründende Gemeinde stand eben im Kampf. Sie stand im Kampf immer noch gegen Mekka. Und sie war bedroht. Und einige Gruppen von Juden haben eben mit den Mekkanern immer wieder paktiert. Sie haben paktiert und versucht, die sich gründende Gemeinde in Medina zu vernichten. Und in diesem Zusammenhang der Ränke und Verträge und Brüche und Vertragsbrüche ist es eben geschehen, dass Mohammed den Befehl gegeben hat, eine Gruppe von Juden zu ermorden. Und wenn Sie im Koran lesen und Sie lesen im Koran, Gott ist ein Ränkeschmied, dann müssen Sie auch hier den geschichtlichen Hintergrund betrachten, nämlich, dass gesagt wird, die Menschen versuchen immer wieder Ränke gegen Gott zu schmieden, um den Propheten und seine Botschaft zu vernichten. Aber Gott ist der größere Ränkeschmied, das heißt, Gott sieht, was die Menschen, die Ungläubigen tun und er schützt den Propheten und er schmiedet noch bessere Ränke und Intrigen, um den Propheten zu schützen. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der Apostaten, also derjenigen, die vom Glauben abfallen. Wie gehe ich mit den Menschen um, die vom Glauben abfallen? Also Menschen, die sich einmal zum wahren Glauben bekannt haben und dann aus irgendwelchen Gründen vom wahren Glauben abfallen. Doch hier sagt der Koran, Apostaten müssen getötet werden, weil sie haben den Pfad Gottes verlassen. Und wir Christen sollten jetzt vorsichtig sein mit einer vorschnellen Antwort, denn der heilige Thomas von Aquin, Kirchenlehrer, hat in der Summa Contra Gentilis geschrieben, man soll keinen Menschen zum Glauben zwingen. Aber Menschen, die Christen waren und die vom christlichen Glauben abgefallen sind, soll man töten. Es gibt auch im Christentum erst eine Entwicklung hin zur Toleranz und Offenheit. Eine Entwicklung, die ohne Frage auch notwendig wird im Islam. Aber da komme ich gleich noch darauf zurück. Und die vierte Gruppe ist die Gruppe, die schon in der Gemeinschaft der Gläubigen lebt. Wie kann ich diese Gruppe schützen? Und da sagt der Koran, die Gruppe derjenigen Menschen, die sich schon zum Islam bekennen und die sich in einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, diese Gruppe muss geschützt werden. Gewaltanwendung ist zulässig. Wenn diese Gruppe angegriffen wird, kann sich die Gruppe verteidigen. Also das, was wir heute Selbstverteidigung nennen würden. Und es kommt noch die Frage, ist es erlaubt, den Islam mit Gewalt zu verbreiten? Eine heikle Frage. Denn wie ich eben schon angedeutet habe, sagt ja der Koran, Polytheisten haben ihr Leben verbürgt. Besitzer des Buches dürfen nicht mit Zwang konvertiert werden. Aber, und auch in diesem Punkt bleibt der Koran zweideutig. Denn es gibt Stellen, die sagen, man soll in der Religion keine Gewalt anwenden. Denn was dient es dazu, wenn sich Menschen äußerlich zum Koran bekennen? Was notwendig ist, ist die innere Umkehr des Menschen zu Gott. Und wenn Sie im Koran das Wort Heuchler lesen, dann sind es immer die Menschen, die sich rein äußerlich zum Propheten bekennen und den Koran und den Islam angenommen haben, aber dies nur äußerlich tun. Sie haben den inneren Wandel nicht vollzogen, sondern für sie ist der Koran und der Islam nur ein äußeres Gewand. Sie könnten auch einer anderen Religion, einer anderen Sache folgen, solange es für sie Vorteile hat. Und Mohammed war sich bewusst, dass es in den eigenen Reihen viele Menschen gab, die rein aus opportunistischen Gründen den Islam angenommen haben, weil sie gemerkt haben, der Polytheismus in Mekka geht zu Ende und dann setze ich eben auf die neue Karte, auf den Islam und auf Mohammed. Und deshalb ist der Koran immer wieder scharf in seinem Hinweis und sagt, diese äußere Bekehrung zum Islam und zum Koran wird beim jüngsten Gericht, beim ewigen Gericht, euer Untergang sein. Ihr Heuchler, wenn ihr euch zum Islam und zum Koran bekennt, dann vollzieht die innere Umwandlung hin zum Islam. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass die starke Ausbreitung und Expansion des Islam erst nach dem Tode des Propheten erfolgt. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen Medina und Mekka und wie Sie ja alle wissen, gewinnt der Prophet und seine Gemeinschaft diese Auseinandersetzung. Und der Prophet kehrt nach Mekka zurück und begründet neu diesen Kult, den Sie heute alle mit der Wallfahrt nach Mekka kennen. Und in diese Wallfahrt nach Mekka sind Elemente aufgenommen worden, die eben nicht im Koran enthalten sind, die eben Elemente sind, die aus dem Kult kommen, wie er vor Mohammed schon vollzogen worden ist. Hier könnte man sagen, dass Mohammed vielleicht aus religiös-politisch-taktischen Gründen Elemente eingenommen hat, um auch andere Kräfte an sich zu bilden. Aber der Prophet selbst zieht nicht nach Mekka um, sondern er bleibt in Medina, kehrt nach Medina zurück bei seinen Getreuen. Aber es ist zu dieser Zeit und zu diesem Zeitpunkt letztendlich noch keine über den arabischen Raum einsetzende Expansion eingetreten. Das geschieht erst nach dem Tode des Propheten. Und nur ein kurzer Hinweis darauf, in der wissenschaftlichen Literatur ist es mittlerweile sehr umstritten, nämlich die Frage, ob der Prophet wirklich daran gedacht hat, den Islam als eine universelle Religion zu gründen oder ob es nicht eine Religion ist, die speziell für den arabischen Raum gegründet wurde. Das ist eben die Frage, die mit dem Koran und der arabischen Sprache zusammenhängt. Denn nach Ansicht der Gelehrten ist der Koran nur in seiner arabischen Urform das wahre Wort Gottes. Es gibt zwar Übersetzungen des Korans in andere Sprachen, aber diese anderen Sprachen können natürlich nicht die Schönheit des Korans wiedergeben und die Einmaligkeit der Sprache wiedergeben. Nun, ich möchte jetzt kurz vorlesen aus einer Sure der Umkehr, die 9. Sure. Und dort heißt es: Gott ist wissend und weise, bekämpft die, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben, nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter geboten hat, und nicht die wahre Religion befolgen. Unter denen, denen die Schrift gegeben ist, haut, bis sie unterlegen sind und Tribut aushändigen. Die Juden sagen, Esra ist Gottes Sohn, und die Christen sagen, Christus ist Gottes Sohn. Das ist ihr Wort in ihrem Mund. Sie gleichen sich den Worten derer an, die schon früher ungläubig waren. Gott bekämpfe sie, wie sie sind sie alle verlogen. Die starke Sprache, die uns hier entgegenstritt, ist eben zu bemerken, auch aus der Heftigkeit, mit der die Botschaft des Propheten bei Juden und Christen angenommen worden ist. Und auch bei Christen möchte ich Sie nur darauf hinweisen, dass es sich nicht um das Christentum handelt, wahrscheinlich, wie es die katholische Kirche vertritt, sondern um arianische und andere Formen des Christentums. Also die Vorstellung, die dahinter steht, ist ja, Gott hat uns die wahre Religion offenbart. Und alle anderen, die sich nicht dieser wahren Religion anschließen, sind Ungläubige. Sie sind nicht nur Ungläubige, sondern sie wollen diese wahre Religion wieder vernichten. Und um diese wahre Religion, diesen Islam zu schützen, muss man eben gegen diese Menschen kämpfen. Ich hoffe, dass Ihnen schon klar geworden ist, dass ich den Koran nicht einfach nehmen kann, aufschlagen kann und gewisse Suren und Verse nehmen kann, um damit irgendetwas zu rechtfertigen. Der Koran bedarf der Koranhermeneutik und der Koranexegese. Und das hat im Islam schon früh angefangen, indem ich, wie ich Ihnen gesagt habe, schon danach gefragt wurde, wo hat die Offenbarung stattgefunden? Was war der Anlass der Offenbarung? Und es gibt eine lange Tradition sogenannter philologischer Untersuchungen, nämlich, dass gesagt wurde, was bedeutet denn dieses Wort? Was bedeutet das arabische Wort Rajul genau? Welches Wortfeld ist damit verbunden? Wie kann ich tiefer in den Islam eindringen? Wie kann ich es tiefer verstehen? Und diese lange Tradition der Hermeneutik, diese Tradition wird heute in manchen Ländern wiederbelebt. Sie wird wiederbelebt in Ägypten und sie wird auch wiederbelebt und verstärkt belebt in der Türkei und in anderen islamischen Ländern und auch im Westen. Aber ein großer Knackpunkt ist eben die Frage, wenn der Koran das ungeschaffene Wort Gottes ist, inwieweit darf ich dann dieses ungeschaffene Wort Gottes, was höchste Verehrung bedarf, auseinandernehmen und exegetisch bearbeiten? Denn im Islam hat der Koran als das Wort Gottes eine hohe Ehre. Inwieweit darf ich dieses Wort Gottes wissenschaftlich traktieren? Aber auf der anderen Seite, liebe Zuhörer, führt kein Weg daran vorbei. Es führt kein Weg daran vorbei, den Koran immer stärker in seinen geschichtlichen Zusammenhang zu stellen. In den geschichtlichen Zusammenhang zu stellen und die Kernfrage zu stellen, was ist denn eigentlich die Botschaft des Koran? Denn wenn diese Hermeneutik und die wissenschaftliche Exegese versagt, dann kommt es eben zu solchen Fehlentwicklungen wie dem Fundamentalismus, der den Koran wortwörtlich nimmt. Und wenn ich den Koran wortwörtlich nehme, dann liegt die große Gefahr darin, dass ich diese Anweisungen, die ich im Koran habe, glaube, ich könnte das, was vor Jahrhunderten geschrieben ist, eins zu eins in die Gegenwart übersetzen. Aber das geht eben nicht. Der Koran ist vor Jahrhunderten geoffenbart worden den Muslimen. Aber die Muslime kommen nicht darum herum, den Koran und seine Aussagen ins Heute zu transportieren. Und diese Entwicklung, liebe Zuhörer, ist eine Entwicklung, die schwerfällt. Die schwerfällt, weil man sich von vielen Dingen trennen muss, die man vermeintlich für wesentlich hält. Und gerade wir Katholiken sollten vorsichtig sein. Im Jahre 1900 legt die päpstliche Bibelkommission fest, derjenige, der behauptet, der heilige Markus sei nicht der Autor des Markus-Evangeliums, sei aus der Kirche ausgeschlossen, anathemata sit. Noch vor 100 Jahren hat das päpstliche Lehramt festgelegt, wer behauptet, die Bibel ist nicht verbal, wortwörtlich inspiriert, ist aus der katholischen Kirche exkommuniziert und immer vom Heil ausgeschlossen. Auch wir Katholiken haben diese schwierige und manchmal schmerzhafte Entwicklung durchgemacht. Aber die Kirche wurde dadurch gestärkt. Und ich glaube, dass auch der Islam, wenn er durch diese kritische Schule gegangen ist und den Koran kritisch bewertet, diesen selben Weg gehen kann. Aber wir sollten diesen Weg nicht mit Häme begleiten und immer nur auf das gucken, was schief läuft. Ich habe gesehen, am Büchertisch gibt es auch ein Buch, das heißt Alter Text in neuen Kontexten. Ein Jesuitenpater, Pater Felix Körner, der in Ankara, an der Universität in Ankara, Philosophie unterrichtet, ist im Gespräch mit islamischen Theologen, die versuchen, eine neue Koranexegese, eine neue Koranhermeneutik zu erarbeiten. Es gibt diese positiven Entwicklungen. Und diese positiven Entwicklungen sollten wir ernst nehmen. Wenn wir nur auf das Negative schauen, wenn wir nur das Negative betrachten, dann ist es ein Sieg der Fundamentalisten. Denn dann sehen wir nur ihre Sicht. Ohne Frage gibt es im Koran Textstellen, die die Gewaltanwendung erlauben. Das kann nicht bestritten werden. Aber das ist nicht das Zentrum der Botschaft des Koran. Das Zentrum der Botschaft des Koran ist es, dass der Mensch im Angesicht Gottes leben soll und sich bewusst werden soll, dass Gott der Barmherzige und der Allerbarmer ist. Vielen Dank.